Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
Guderin, wir möchten heute über die juristische Ausbildung sprechen. Ist es dir recht, wenn ich zu Beginn ein paar Zahlen, Daten, Fakten hier noch liefere?
Ja, unbedingt.
Seit über 10 Jahren studieren deutlich mehr Frauen als Männer Jura. Im Wintersemester 2019-2020 lag der Frauenanteil bei den Jurastudierenden sogar bei 56,5% und es nimmt stetig zu. Im Prüfungsjahr 2019 waren sogar unter denjenigen, die ein erstes juristisches Staatsexamen bestanden haben, sogar knapp 60% Frauen. Also es gibt unglaublich viele Juristinnen mittlerweile auf dem Markt. Demgegenüber werden die Studierenden jedoch immer noch von nur 19% Professorinnen unterrichtet. Umgekehrt muss man sich also vor Augen halten, über 80% der juristischen Lehrstühle werden immer noch von Männern gehalten. Diese Zahlen kommen aus dem Statistischen Bundesamt, sie fokussieren das Geschlecht. Aber wer mal einen Blick auf Webseiten von juristischen Fakultäten wagt, sieht, das Lehrpersonal ist nicht nur weit überwiegend männlich, es ist auch weit überwiegend weiß. Und genauso ein Bild ergibt sich auch, wenn man mal in die juristische Ausbildungsliteratur reinschaut. Jura wird ja, und das wirst du hoffentlich auch noch kennenlernen, insbesondere an Übungsfällen gelehrt. Also man löst einfach probeweise immer Fälle. Und da werden immer Geschichten erzählt. Und wer kommt in diesen Geschichten vor? Das hat eine Studie von meiner normalerweise Co-Moderatorin Dana Valentina aus dem Jahr 2018 aus Hamburg gezeigt, was uns allen eigentlich vorher schon klar war, dass diese Übungsfälle gespickt sind mit sexistischen und rassistischen Stereotypen. Also wenn Frauen überhaupt in diesen Sachverhalten vorkommen, sie eben in stereotypen Rollen vorkommen und dass insgesamt von allen vorkommenden Akteuren nur 18% Frauen waren. Statistische Unterschiede gibt es auch bei der Benotung der Staatsexamina. Eine weitere groß angelegte Studie im Nordrhein-Westfalen hat 2018 gezeigt, dass Frauen und Prüflinge mit vermutetem Migrationshintergrund, muss man sagen, signifikant schlechter abschneiden als Männer ohne migrantisch klingende Namen. Das gilt in der schriftlichen, aber besonders in der mündlichen Prüfung. Guderin, ich bin total froh, dass du die Idee für diese Folge hattest, denn wir müssen in der Tat über die juristische Ausbildung sprechen und damit herzlich willkommen zu Justitias Töchter, zum Podcast für feministische Rechtspolitik. Jetzt habe ich schon ein paar Mal dich adressiert, Guderin, und auch all diejenigen, die sich wundern, dass ich heute hier nicht mit Dana zusammen moderiere. Möchtest du dich als meine Co-Moderatorin heute unseren HörerInnen kurz vorstellen?
Ja, klar. Also mein Name ist Guderin Angel Buama. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe vergangenes Jahr mein Abitur absolviert und im Anschluss ein freiwilliges soziales Jahr beim Deutschen Juristinnenbund begonnen. Ja, also ich arbeite seit September 2019 in der Geschäftsstelle vom DJB und habe dort die verschiedensten Aufgaben.
Genau, und so haben wir uns auch kennengelernt. Und erzähl doch mal, wie kam es zur Idee dieser Folge und vor allem zu der Idee, das Thema der juristischen Ausbildung anzugehen?
Also es ist so, dass für mich im Grunde genommen schon seit der Grundschule feststand, ich will Rechtsanwältin werden. Also das klingt jetzt für den einen oder anderen schon ein bisschen verrückt, aber mich hat der Beruf aus einem Grund auch immer schon damals sehr interessiert. Und gerade weil es schon so lange für mich feststand, war für mich klar, okay, Guderin, nach dem Abi studierst du Jura. Allerdings hatte sich dann mit der Zeit mein Bild ein bisschen geändert, weil wie gut jeder Abiturient habe ich kurz vor meinem Abschluss mir nochmal so richtig Gedanken bezüglich meiner Entscheidung gemacht und mich deshalb sowohl mit dem Jurastudium als auch mit der juristischen Berufswelt ein bisschen so beschäftigt. Und dabei sind mir halt verschiedene Dinge stärker bewusst geworden. Die allererste Sache, die mir bewusst wurde, ist, dass einfach Fakt ist, dass es wenige JuristInnen of Color in sichtbaren juristischen Positionen gibt. Also was ich damit meine, ist, ich kenne persönlich keine Richterin oder Staatsanwältin of Color. Okay, jetzt kann der ein oder andere sagen,
Weil ich sie nicht kenne, kann ich das so nicht sagen, aber ich glaube, ich muss sie nicht alle kennen, um festzustellen, dass es tatsächlich leider nicht so viele gibt.
Ja, das Problem ist einfach ein Problem der Sichtbarkeit. Im Jahr 2005 hat Iola Solanke schon gefragt, where are the black lawyers in Germany? Also ich verstehe dich jetzt so, du hast einfach Vorbilder vermisst und hast die erstmal so nicht gesehen.
Genau, also es fehlte für mich zu dem Zeitpunkt an Vorbildern. Und das Weitere, was noch dazu kam, war, dass ich dann von dieser Studie mitbekommen habe, wo nochmal bestätigt wurde, beziehungsweise belegt wurde, dass Frauen in den Staatsexamen schlechter abschneiden. Und mit der Zeit habe ich dann auch nochmal mit der Arbeit beim DJB mich stärker mit dem Sexismus allgemein beschäftigt und dann auch mitbekommen, dass Frauen allgemein Schwierigkeiten haben, in der Berufswelt aufzusteigen. Und das gilt auch genauso für die juristischen Berufe. Das können auch die meisten Juristinnen bestätigen. Genau, und dann war mir klar, okay, ich werde mit Sexismus zu kämpfen haben und auch mit Rassismus.
Was du ansprichst, ist ja das Phänomen der intersektionalen Diskriminierung, der Mehrfachdiskriminierung.
Genau. Und das Konzept der Intersektionalität bringt ja noch einmal auf den Punkt, dass Frauen nicht nur allein aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder der sexuellen Orientierung diskriminiert werden können. Und diese verschiedenen Diskriminierungsformen wirken zusammen, verstärken sich gegenseitig und ergeben eine ganz individuelle Diskriminierungserfahrung. Das heißt, ich mache ganz andere Erfahrungen als beispielsweise eine Muslima, die mit dem Jurastudium beginnt und vielleicht auch noch Kopftuch trägt, oder eine Frau, die deutscher Herkunft ist.
Um vielleicht das Konzept der Intersektionalität kurz nochmal einzuordnen, das geht zurück auf eine US-amerikanische Juristin, auf Kimberly Crenshaw. Die ist Professorin an der University of California, Los Angeles und der Columbia University. Und beschäftigt sich eben schon lange mit institutionalisiertem Rassismus im US-amerikanischen Recht und mit feministischer Rechtstheorie. Und die Idee, wie du es richtig beschrieben hast, ist eben, dass Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind oder betroffen sein können, häufig oder in vielen Fällen eben nicht nur aufgrund einer Kategorie, wie zum Beispiel Geschlecht oder Herkunft oder auch Ability, sondern häufig, wenn sie sozusagen in zwei Diskriminierungskategorien fallen, sehr spezifisch aufgrund des Zusammenwirkens dieser dieser gesellschaftlichen Zuschreibungen. Und Intersection ist eben das englische Wort für Straßenkreuzung. Und diese Metapher hat sie gewählt damals, als sie auf die spezifische Diskriminierung von schwarzen Frauen bei General Motors in dem Betrieb aufmerksam gemacht hat, weil da gab es ein Vergütungssystem, was dann eine Gruppe von schwarzen Frauen angegriffen hat, weil sie dadurch im Ergebnis weniger verdient haben. Und da konnten halt General Motors vor Gericht zeigen, nee, Frauen sind nicht diskriminiert, weil man sieht ja hier, die und die Frauen kriegen alle genauso viel Geld, mal verkürzt gesagt. Was waren das für Frauen? Waren halt nur weiße Frauen. Und naja, aber Hautfarbe kann es auch nicht sein. Also rassistische Diskriminierung liegt auch nicht vor, weil wir haben doch hier lauter schwarze Männer, die auch das Gleiche verdienen. Und es waren halt sozusagen dann nur die schwarzen Frauen, die davon betroffen waren. Genau, also das ist das Konzept, was dahinter steckt. Und Guderin, also sozusagen jetzt akademischer Diskurs Ende. Du hast dich ja für diese Folge jetzt hier vorbereitet und hast dich unterhalten mit zwei Juristinnen über die juristische Ausbildung. Mit einer fertigen Juristin schon, die mittlerweile im Berufsleben angekommen ist, und mit einer Jurastudentin.
Ja, genau. Und die erste von den beiden war Armagon Nakipur. Sie hat in Heidelberg und Köln Jura studiert und ihr Referendariat hat sie in Berlin gemacht und war anschließend als Rechtsanwältin für Migrationsrecht tätig. Sie gründete zudem den Landesverband des Vereins Rechtsanwältinnen ohne Grenzen. Außerdem ist sie die stellvertretende Vorsitzende von Deutsch Plus. Deutsch Plus ist eine Organisation, welche sich für die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in sichtbaren Positionen, sprich in der Politik, Verwaltung oder Wirtschaft, einsetzt. Und derzeit arbeitet sie als persönliche Referentin des Berliner Senators für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.
Und mit Armagon hast du dich über die juristische Ausbildung ausgetauscht. Und da war ja auch das Thema Mehrfachdiskriminierung, darüber habt ihr auch gesprochen.
Genau. Ich habe sie nämlich gefragt, wieso die Verhältnisse für Women of Color an der juristischen Ausbildung sind und zu den Vermutungen, die ich bereits hatte, auch meine Bestätigung bekommen.
Ja, ich stimme dir zu. Also Juristinnen of Color unterliegen häufig eben einer Mehrfachdiskriminierung beziehungsweise einer Intersektionalität von Diskriminierung sogar. Das heißt, ich meine, wenn wir uns einig sind, und dazu gibt es ja mittlerweile auch hervorragende Studien, dass Juristinnen es schwer haben in der juristischen Ausbildung, weil sie dem leider doch noch insbesondere eben in diesem Tätigkeitswissenschaftsbereich weiß-männlichen Mainstream unterliegen, dann gilt das erst recht für JuristInnen of Color. Also wir entsprechen ja noch viel weniger diesem weiß-männlichen Mainstream in der Juristerei. Mhm. Dann ist natürlich ein sehr großer Teil an Ausbildungsliteratur, jedenfalls zu meiner Zeit damals, wirklich noch extrem diskriminierend, also sexistisch und aber auch rassistisch, gerade was jetzt so Strafrechtssachverhalte angeht, gewesen. Da gab es ja jetzt auch diesen hervorragenden Blog Üble Nachlese, der diese Fälle, also sowohl die ganzen sexistischen Fälle als auch rassistischen Fälle sammelt, gab es damals zu meiner Zeit noch nicht. Diese Fälle sollen ja auch idealerweise die aktuelle Gesellschaft widerspiegeln. Und wenn sie das nicht tun, also wenn sie zum einen die Diversität in der Gesellschaft nicht widerspiegeln und zum anderen einfach wahnsinnig veraltete, diskriminierende Rollenbilder verstetigen, dann ist ja klar, dass ich mich jetzt als Juristin of Color überhaupt nicht angesprochen fühle und immer das Gefühl habe, ich behandle irgendwie Fälle, die eigentlich überhaupt nichts mit meinem eigenen Leben zu tun haben und dem Leben meiner Freundin. Und das macht es halt sehr, sehr schwer, das Gefühl zu bekommen, dass man mit diesem Studium tatsächlich einen Werkzeugkasten an die Hand bekommt, mit dem man in einer diversen Gesellschaft Unrecht bekämpfen kann.
Das ist sehr spannend, dass Armagan eigentlich bestätigt das, was wir hier eingangs schon gesagt haben, also so ein Bild von so einer weißen männlichen Rechtswissenschaft und eben die Konfrontation mit diskriminierendem Ausbildungsmaterial.
Ja.
All das führt dazu, dass man ein recht geringes Selbstwertgefühl hat. Und ich meine, diese juristische Ausbildung, das können sicherlich die meisten Personen bestätigen, die das erste oder vielleicht auch schon das zweite Examen hinter sich haben, stärkt einen nicht wirklich im Selbstwertgefühl. Mhm. Das heißt, man steht da sowieso meistens irgendwie klein mit Hut vor den Prüfungskommissionen, leidet ohnehin darunter, dass die Notenvergabe wahnsinnig streng ist. Und das trägt schon zu einem extremen Wettbewerb bei. Und wenn du dann daneben noch diese Merkmale mitbringst, die dann eben zur Diskriminierung führen und das wirklich im intersektionalen Sinne, dann ist das natürlich ein Hindernis und eine große Schwierigkeit, einen Karriereaufstieg durchzuführen und man ist dann natürlich besonderen Herausforderungen ausgesetzt als Juristin of Color.
Aufgrund der Probleme, die Armagan angesprochen hat, habe ich sie deshalb gefragt, was denn alles geändert werden muss, um ein chancengerechtes Studium zu ermöglichen.
Natürlich ist es erstmal wichtig, dass man eine Art Gemeinschaft hat, also dass man sich vielleicht auch unter Studierenden of Color einfach austauschen und gegenseitig empowern. Also ich glaube, das größte Problem ist ja in solchen Situationen, dass man sich sehr, sehr alleine fühlt und sich erstmal bewusst werden muss, dass das ein Problem ist und dass man damit nicht alleine ist. Also das wäre natürlich eine Sache, dass man sagt, man hat da irgendwie Hochschulgruppen, vielleicht auch sogar Ansprechpersonen. Also ich meine, es gibt ja an jeder Universität gibt es ja irgendwie Genderbeauftragte. Vielleicht gibt es an einigen Universitäten jetzt auch Diversitätsbeauftragte. Zu meiner Zeit war das noch nicht der Fall. Das wäre natürlich ein Aspekt, also dass man eben dann bestimmte Fälle, also gerade rassistische Vorfälle, eben auch diesen Beauftragten der Universitäten melden kann.
Armagan hat gerade darauf verwiesen, wie wichtig die Vernetzung unter POC-Jurastudenten ist. Und an der Humboldt-Universität gibt es tatsächlich eine Vernetzung von POC-Jurastudenten. Und zwar ist das die Gruppe Black Law, JuristInnen of Color. Und ich habe mich mit der Gründerin der Gruppe treffen können. Und zwar Menina Morinike Ugwuke. Sie ist Jurastudentin an der Humboldt-Universität zu Berlin und vielseitig politisch engagiert. Sie engagiert sich zum Beispiel bei den Falken in Berlin und macht dort herrschaftskritische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zudem ist sie die Mitorganisatorin der Envision. Die Envision ist ein Festival. Und außerdem ist sie bei Maywords aktiv. Das ist eine Gruppe, die sich mit schwarzen Feminismen beschäftigt. Und zudem hat sie bei Our Dream mitgewirkt und das ist eine mobile antirassistische Bibliothek.
All die Organisationen und Projekte, in denen Armagon und Menina aktiv sind, verlinken wir auch in den Shownotes zum Nachlesen und Nachschauen. Guderin, worüber hast du dich jetzt mit Menina unterhalten?
Also Menina ist ja Jurastudentin an der Humboldt-Universität zu Berlin und deshalb habe ich sie gefragt, wie es überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist, dass sie Jura studiert hat.
Ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, Jura zu studieren. Ich habe vorher Gender Studies und Kulturwissenschaften angefangen gehabt zu studieren und habe dabei gemerkt, dass alles, was ich dort lernen kann, Dinge sind, die ich auch in meinem Privatleben irgendwie lernen könnte und dass ich lieber einen Studiengang machen würde, zu dem das Wissen irgendwie normalerweise nicht so zugänglich ist. Und dann habe ich mich entschieden zwischen Jura und Psychologie und habe mich dann ganz spontan ohne bestimmten Grund für Rechtswissenschaften, also Jura, entschieden.
Im Anschluss hatte mich interessiert, was für Menina überhaupt Recht ist.
Recht ist für mich so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also es dient ja dazu, unsere Gesellschaft zu organisieren. Und so wie unsere Gesellschaft gerade ist, ist das halt eine kapitalistische Gesellschaft voller Diskriminierung. Und das findet sich dann in den Recht, also in den Gesetzen, die wir haben, sehr stark wieder. Und als ich das erste Mal gemerkt habe, war ich auch sehr schockiert, wie viele Gesetze dazu dienen, zum Beispiel das Eigentum von einzelnen Leuten genauso zu beschützen wie das Leben von anderen Leuten. Das kam mir ein bisschen absurd vor. Ja, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, warum ich eigentlich Jura studiere, nämlich damit ich den Menschen helfen kann, die halt nicht diesen Zugang dazu haben und deshalb nicht genau wissen, wie sie sich in dieser Welt irgendwie, zurechtfinden können. Und ich Jura studiere, um das zu lernen.
Menina hat an ihrer Universität, der Humboldt-Universität zu Berlin, die Black Law Gruppe gegründet, wie ich schon gesagt hatte. Daher hat es mich interessiert, wie sie sich überhaupt gegründet haben.
Ich glaube, angefangen hat es, als ich gemerkt habe, dass ich während dem Studium eigentlich fast nie schwarze Leute sehe und dann aber über eine Bekannte auf andere schwarze Studentinnen getroffen bin und dann mich spontan entschieden habe, die zu fragen, ob wir nicht eine Gruppe gründen wollen, weil im Jurastudium ist es auch ein bisschen so, dass viele von denen, die das studieren, auch Leute sind, die aus Familien kommen, die relativ viel Geld haben oder generell viele Privilegien haben. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Personen angesprochen, die anderen schwarzen Studierenden, und dann einfach mal so eine Facebook-Seite erstellt und so ein bisschen Werbung gemacht. Und jetzt gibt es uns schon, glaube ich, mehr als 2 Jahre. Und beim ersten Treffen war dann vor allem die Frage, für wen genau ist die Gruppe? Ist die Gruppe für fertige Juristinnen oder halt für Menschen, die noch im Studium sind? Und ist es nur für schwarze Leute oder ist das generell für BPOC? Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass die Juristinnengruppe für BPOC offen ist, weil es gibt einfach nicht so viele BPOC in unserem Studium. Und ich glaube, dann wäre unsere Gruppe auch noch sehr viel kleiner. Und dass es aber auch später dann eine Vernetzungsgruppe geben soll für schwarze Juristinnen, die fertig sind mit ihrem Studium, und die ist dann Black-Only, die Gruppe.
Was für mich natürlich auch sehr spannend war, war, was sie so in der Gruppe machen.
Diese BPOC-Juristinnen-Gruppe ist eigentlich vor allem zur Vernetzung da. Und in der Gruppe sind Leute aus den unterschiedlichsten Semestern oder auch Leute, die sich gerade aufs erste Examen vorbereiten. Und wir versuchen uns in dem Studium so gut wie möglich zu unterstützen, weil das Jurastudium ja auch ziemlich viel auf Konkurrenz irgendwie ausgerichtet ist. Und dann zum Beispiel Kurse zu empfehlen oder vor bestimmten Professorinnen zu warnen und zu sagen, oh, beleg das lieber nicht, bei der Person war es sehr unangenehm. Oder sich gegenseitig zu helfen, gute Praktikumsplätze zu bekommen, weil Leute da auf jeden Fall auch immer einen Vorteil haben, wenn sie zum Beispiel selber Juristinnen Eltern haben, dann haben sie da halt ein Privileg, was andere nicht haben. Und wenn wir dann noch Zeit haben, versuchen wir uns auch viel politisch auszutauschen, darüber zu reden, was in den Vorlesungen vielleicht Problematisches passiert ist. Und jetzt während den Black Lives Matter Demonstrationen haben wir zum Beispiel mit anderen Gruppen zusammen ein Video gedreht und gesagt, was sind gerade die wichtigsten Forderungen in Deutschland bezüglich Black Lives Matter und uns dann da zum Beispiel an den Demonstrationen beteiligt oder so.
Den Eindruck, dass es wenige POC-Juristinnen gibt, hatte Menina auch.
Ich habe schon mehrmals so Aufrufe gestartet, irgendwie um schwarze Juristinnen oder auch BPOC-Juristinnen in Deutschland zu finden. Ich glaube, da wurden so 4 Namen oder so zurückgeschickt, aber ich glaube halt nicht, dass das alle sind, die es in Deutschland gibt, aber die wenigsten Leute schreiben ja dann auf ihre Website irgendwie, hallo, ich bin eine schwarze Juristin. Sonst so im weiteren Verlauf vom Studium oder bei so Veranstaltungen oder so waren ein paar Women of Color, vielleicht so 4 oder so. Und ich glaube, wir hatten einen Professor, der auch sich als of Color irgendwie positionieren würde. Und sonst, also es sind auf jeden Fall nicht so viele. Absurd ist, dass es eigentlich viele BPOC gibt, die anfangen, Jura zu studieren, weil das auch ein Studiengang ist, bei dem sich Eltern mit Migrationsgeschichte wünschen, dass ihre Kinder das studieren, weil das so wie Medizin oder so und was ist, was mit viel Anerkennung und hoffentlich später auch viel Geld verbunden ist. Aber bei vielen von den Studierenden habe ich gemerkt oder eben auch nicht gemerkt, dass es da so ein politisches Bewusstsein für dieses BPOC und wofür das steht gibt. Weil meistens das so war, wenn ich schwarze Studentinnen darauf angesprochen habe, dann waren die immer alle direkt dabei, weil ja, schwarze Leute, du siehst einfach im Raum, wenn da 500 Menschen in der Vorlesung sind, du siehst, ob da schwarze Leute im Raum sind oder nicht. Und dann sehe ich einen Afro und denke so, oh, hallo, ich bin Menina und gehe die Leute direkt ansprechen. Also meine beste Freundin im Studium ist auch die zweite schwarze Person, die ich dann angesprochen habe im Studium so.
Ich habe Menina dann gefragt, welche Perspektiven sie in der juristischen Ausbildung vermisst.
Allgemein kritische Perspektiven, die kommen auf jeden Fall zu kurz. Und zu diesen kritischen Perspektiven würde ich halt insbesondere feministische oder queerfeministische Perspektiven zählen und die Perspektiven von BPOC und auch Migrantinnen. Ja, das ist auf jeden Fall, was ich vermisse, kritische Perspektiven und auch Zeit, selbstkritisch über was nachzudenken, weil es so viel Inhalte sind in Jura, die du viel auch auswendig lernen musst, dass du gar nicht so richtig Zeit hast, darüber nachzudenken, was du eigentlich auswendig lernst. Und dann vielleicht so, um das zu verbinden, intersektionale Perspektiven, weil manchmal wird schon, zum Beispiel, wenn du die Vorlesung zu Grundrechten besuchst, wird schon über so Auswirkungen von Grundrechtseinschränkungen und so weiter gesprochen, aber dann immer nur aus einer sehr spezifischen Perspektive und meistens auch einer weißen männlichen Perspektive. Und das einzige Mal, wo dann andere Perspektiven angesprochen werden, ist dann bei Religionsfreiheit. Dann geht es eine Stunde um Menschen, die Kopftuch tragen. Und das ist richtig unangenehm und zufällig sind dann in dieser Stunde auch nicht viele Menschen da, die dann zum Beispiel ein Kopftuch tragen, weil es halt total unangenehm ist, wie darüber geredet wird. Und danach geht's wieder weiter ohne irgendeine andere Perspektive als einer weißen, christlichen, männlichen Perspektive. Ja, also kritische Perspektiven bezüglich allem fehlt.
Menina hatte also die juristische Ausbildung kritisiert. Und sie bestätigte, dass sie weiß und männlich unprivilegiert ist. Das kritisiert ja auch der Deutsche Juristinnenbund. Ich habe Menina schließlich gefragt, was an der juristischen Ausbildung geändert werden muss, damit sie inklusiver und chancengerechter wird. Und da hat sie erstmal darauf hingewiesen, dass schon der zeitliche Rahmen der juristischen Ausbildung sehr, sehr fordernd ist und sich die Belastung aber nicht auf alle Studierenden gleich auswirkt.
Es gibt ja sehr viele Diskriminierungsformen, die irgendwie verhindern, dass alle chancengerecht studieren können. Eine Sache ist auf jeden Fall, dass die Regelstudienzeit noch verlängert werden muss, weil Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht die Kapazitäten haben, in Regelstudienzeit zu studieren und das sich dann zum Beispiel auf ihr BAföG oder ihre Stipendien auswirkt. Und auch auf jeden Fall auf die mentale Gesundheit von vielen Leuten. Also es ist zu viel Stoff in zu kurzer Zeit und alle wissen vorher schon, dass die Klausuren und die Vorlesungen davon darauf ausgerichtet sind, dass wir es nicht schaffen. Und ich finde, das ist ziemlich unfair, schon damit zu planen, dass es nicht klappt. Und dann liegt es halt an den Studierenden selber zu gucken, ob sie das nachholen können. Und da hängen ja dann ganz viele andere Dinge mit zusammen, zum Beispiel, ob du die Pflegeverantwortung hast für irgendwelche Menschen in deiner Familie und deshalb nach der Uni zum Beispiel jemanden vom Kinderladen abholen musst oder so, oder arbeiten gehen musst, weil du halt nicht Geld von deinen Eltern kriegst, oder ob du halt nach Hause gehst und danach die ganze Zeit Zeit hast zu lernen und dich vorzubereiten und nachzubereiten.
Sie setzt aber dann auch bei den Lehrenden, den Profs und den Dozenten an. Sie fordert zum Beispiel, dass der Lehrkörper sensibler und reflektiver mit Sprache umgehen sollte.
Also ich denke, dass eigentlich alle Menschen, die irgendwie dozieren an der Uni, mindestens einmal im Semester eine Fortbildung machen müssten zu den Themen Intersektionalität oder Anti-Bias-Training oder diskriminierungssensible Sprache. Wie gender ich richtig in Texten? Wie schreibe ich Fälle, wo nicht nur Männer drin vorkamen? Eigentlich Kleinigkeiten. Wie schreibe ich Fälle, die nicht rassistisch sind? Auch eine ganz gute Fortbildung, würde ich sagen, für viele Leute. Ich würde sagen, solche Begriffe wie Schwarzfahren sind auch schon rassistische Begriffe, weil es darum geht, dass Schwarz immer mit etwas Negativem assoziiert wird. Und an sich ist das ja jetzt keine Beleidigung oder so, aber solange wir Begriffe haben in der Sprache, die halt darauf aufbauen, dass Schwarz etwas Schlechteres sein soll, überträgt sich das Bild meiner Meinung nach halt auch auf die Menschen. Und bei so einem Fall habe ich zum Beispiel schon mal dann Kritik geäußert und dann war der, oh ja, das wusste ich vorher schon, dass das passieren wird. Und dann denke ich mir, okay, wenn du es vorher schon wusstest, warum hast du es denn dann reingemacht? Dann hättest du mir die Zeit und dir die Zeit und dem ganzen Kurs die Zeit ersparen können, weil so wichtig war das jetzt nicht. Du hättest einfach schreiben können, eine Person ohne Ticket. Also das ist jetzt nicht so kompliziert. Und ich glaube, das, was mich am meisten aufgeregt hat bis jetzt, war, als ein Professor Kolonialismus beschrieben hat als europäische Expansion. Da bin ich auf jeden Fall richtig ausgerastet, weil ich meinte, das kann nicht sein, dass sie in einer Vorlesung mit irgendwie 400 Leuten so tun, als wäre der Kolonialismus nur eine Ausbreitung Europas gewesen, weil das war vor allem ja Völkermorde und Genozid und also ja, genau, also solche Fortbildungen. Vielleicht auch, dass dozierende Quellen richtig einordnen müssen, weil viele deutsche Quellen stammen halt von Leuten, die auch schon in der Nazi-Zeit Juristinnen waren. Und ich finde, wenn Leute das benutzen, könnten sie ruhig dann immer noch einen Satz dazu sagen. Und übrigens, diese Person war Teil von dieser und dieser Gruppe während dem Nationalsozialismus oder so. Oder dann auch gezielt und bewusst mal Quellen rauszusuchen, die halt nicht weiße Männer aus der Nazi-Zeit sind. Würde ich sagen, schade vielleicht auch nicht. Ja, mir fallen echt viele Sachen ein, ehrlich gesagt, die wir ändern könnten.
Was ich außerdem interessant fand und Menina dann zum Schluss gefragt habe, war, ob es Quoten geben sollte für POC-Jurastudierende. Und Menina meinte aber, dass man eher bei den Professorinnen schon ansetzen sollte.
Ich glaube, um noch mehr Menschen zu motivieren, das überhaupt zu studieren, müsste es aber vor allem auch irgendwie Quoten oder so geben im Lehrkörper, weil ich würde sagen, 95% von den Professoren sind weiße Männer, die auch schon meiner Meinung nach relativ alt sind. Und dann gibt es auch so Kursleiterinnen, also so Übungsgruppen. Und da sind auch, ich glaube, ich habe da einmal eine Person of Color gesehen, sonst alle weiß. Und auch auf jeden Fall über die Hälfte Männer. Also, ja, ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt nicht so tief schon im Studium drin wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann sagen würde, oh, da gehe ich vielleicht doch wieder lieber zu einem anderen Fach, wo es wenigstens auch ja, mal eine Frau gibt oder so. Wobei das ja natürlich nicht immer heißt, dass es besser ist, aber verschiedene Perspektiven, bei verschiedenen Perspektiven steigt ja die Möglichkeit, dass da irgendeine Perspektive dabei ist, die mich anspricht oder die meine Lebensrealität wiedergibt oder so. Mhm.
Guderin, vielen Dank, dass du dich mit Armagon und Menina unterhalten hast. Das sind super spannende Gespräche geworden. Ich finde ganz besonders spannend und wichtig die Forderungen, die die beiden aufstellen. Das sind total wichtige Forderungen. Wir sind ja schon lange im Deutschen Juristinnenbund da dran. Wir sind für mehr kritische, plurale, diverse Perspektiven in der juristischen Ausbildung. Es braucht einen absolut diverseren Lehrkörper. Es braucht Strukturen, die sich ändern, damit das Studium chancengerechter wird. Jetzt haben wir nicht gerade riesige Werbung gemacht für das Jurastudium in seiner derzeitigen Ausgestaltung.
Also, Selma, da kann ich dich beruhigen. Ich habe mich trotzdem schlussendlich für das Jurastudium entschieden. Denn ich denke, der Fakt, dass höchstwahrscheinlich ich leider mit Sexismus und Rassismus zu kämpfen habe, sollte nicht ausschlaggebend sein, dass ich mich dagegen entscheide. Ich interessiere mich immer noch für das Jurastudium. Und der Fakt, dass es nicht so viele Richterinnen oder Staatsanwältinnen auf Color gibt, hindert mich auch nicht davon ab, das trotzdem zu studieren. Ich denke sogar, okay, dann ist es gerade sogar umso wichtiger, dass ich es studiere, damit es eben mehr Richterinnen oder Staatsanwältinnen auf Color in Zukunft gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Richterin oder Staatsanwältin werde, aber ich finde einfach insgesamt mangelt es einfach an Diversität in der juristischen Berufswelt und ich denke, es ist umso wichtiger, dass ich es studiere, weil auch andere, die noch nicht mit dem Studium begonnen haben, werden vielleicht auch irgendwann dieselben Fragen haben, die ich damals hatte, bevor ich mit dem Studium beginnen wollte. Also ich kann dann die sein, die andere brauchen.
Guderin, okay. Ich finde es wunderschön und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und ja, vielleicht sitzt du dann irgendwann zu Gast in einer Podcast-Folge und empowerst andere Juristinnen nachzukommen.
Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.